Ah, hallo. Guten Morgen allerseits. Es wird wahrscheinlich hier diese kleine Vorführung mit dem Sound nicht ganz so hundertprozentig funktionieren, fürchte ich, wie wir gerade festgestellt haben. Wir hatten das vorhin mit einem anderen System eingestellt und da hat es ganz gut funktioniert. Jetzt machst du plötzlich hier Theater. Da sind wir schon gleich beim Thema. Wir bewegen uns heute durch das Labyrinth der Linux-Sound-Dämonen. Was natürlich auch das Labyrinth, der Sumpf des Linux Sound an sich ist. Und ja, ich habe hier halt so eine USB-Soundkarte, die eigentlich einen unterstützten Treiber seit sehr langen Jahren hat, die aber unter verschiedenen Distributionen dann doch ein bisschen anders reagiert. Soll vielleicht nicht ganz so im Mittelpunkt stehen, aber wenn dann Fragen in diese Richtung sich bei dem einen oder anderen aufbäumen, dann haben wir nach dem Vortrag da auch noch Zeit dazu. Es wäre denn. Die Frage wird dann während des Vortrags gleich geklärt. Gehen wir gleich mal hier auf den ersten Teil. Was soll Sound auf Linux überhaupt lösen, überhaupt leisten? Also was sind die Anforderungen, die an ein Soundsystem gestellt werden, so ein Betriebssystem beziehungsweise auch seine Nutzerschicht zur Verfügung stellt? Das wäre erstmal natürlich der normale Desktop-Sound für Voice-over-IP, für ein bisschen Musik hören, sich mal einen Film angucken. Manch einer steht auch drauf, dass dann irgendein Programm sagt, du müsstest mal da gucken und so, und ich mache auch gleich noch Klingelingeling, falls du jetzt das Fensterchen übersiehst, was da aufklappt. Dieser Teil des Soundsystems sollte transparent funktionieren. Das heißt, der Nutzer sollte möglichst, ohne dass er was dran einstellen muss, das System nutzen können. Und das läuft darauf hinaus, dass die Anwendungen, die für den Nutzer arbeiten, dieses System transparent nutzen können. Beziehungsweise, dass sie es so leicht nutzen können, dass es für den Nutzer transparent wird. Auch mit mehreren Soundkarten, für viele Applikationen gleichzeitig und natürlich Voll-Duplex. Voll-Duplex heißt, wenn ich eine Voice-over-IP-Anwendung habe, dann hätte ich das gerne, wenn ich ja, so ein USB-Headset anstecke, dann sollte das auch unter Linux sofort funktionieren. Und zwar so, dass wenn ich in das Mikrofon reinspreche, die Gegenseite mit der Voice-over-IP Anwendung das auch zu hören kriegt, während ich dann das Gerede von der anderen Seite übertragen bekomme, und zwar in den Kopfhörer und nicht etwa auf die 5.1-Anlage, die um den Rechner drumherum steht, mit dem ich gerade irgendein Ballerspiel gespielt habe. Ich möchte halt mit meinen Telefonaten nicht das ganze Haus beschallen. Ein Desktop-System für Linux-Audio sollte das lösen, dieses Problem, sollte das leisten können. Und es sollte gleichzeitig keine hohen Anforderungen an die Hardware stellen. Wir haben immer mal ein neues Thema auf dem Linux-Desktop, mit dem wir Prozessorleistung und Arbeitsspeicher verbrauchen. Da war vor einigen Jahren wurde dann eingeführt, wir müssen jetzt 3D-Effekte haben, damit wir die GPU auch auslasten. Und wo wir schon mal dabei sind, dann können wir auch noch mal ein paar Bitmaps mehr in Speicher stellen. Es gibt ja jetzt auch Speicher billig, also wurde das verbraucht. Das neue Ding ist semantische Desktop-Suche, wo dann eine XML-Datenbank zusammengebastelt wird von einem Indexer und ein paar Bibliotheken, die auf einem 3 GB Arbeitsspeichersystem ganz locker die Hälfte von dem Arbeitsspeicher schon mal belegen und wo sie schon mal dabei sind, dann auch die Prozessorleistung so gut wie ganz in Beschlag nehmen. Das sollte möglich sein, ohne dass Sound aussetzt, ohne dass es irgendwelche Kratzer, irgendwelche Aussetzer gibt. Und ein Desktop-Soundsystem sollte das lösen. Was gibt es da für andere Anforderungen, die an so ein System noch gestellt werden? Ja, wie ist das, wenn ich mehr als nur hören möchte? Also wenn ich mehr als diese einfachen Dinge tun will, wie ich spreche in ein Mikrofon und bei Voice-over-IP kommt das auf der anderen Seite an. Ich kann vielleicht auch mal ein paar Notizen, vielleicht auch sogar eine alte Tonbandkassette irgendwie aufnehmen und dann auf CD bringen. Und ich kann eben alles hören, was so eine Desktop-Anwendung heutzutage ausgibt. Wenn ich mehr will, wenn ich Musik machen will mit so einem System oder wenn ich Film-Nachvertonung machen will, dann sollte das flexibel einstellbar sein. Es ist nicht vorhersehbar für ein automatisches System, was denn ein Nutzer mit Sound-Anwendung tatsächlich machen will. Das heißt, das System sollte so flexibel sein und auch dem gewöhnlichen Nutzer, der jetzt keine Spezialkenntnisse hat, die Möglichkeit geben, das so einzustellen, wie er es gerne hätte. Und zwar für Audio und für MIDI. Pro Audio muss Pro Hardware unterstützen. Dummerweise ist es so, dass die Hardware-Szene weggegangen ist von der PCI-Karte. Es gibt nur noch wenige PCI-Soundkarten, die professionellen Anwendungen genügen. Das bedeutet, ein Pro-Audio-System für Linux muss FireWire unterstützen und sollte auch USB 2 unterstützen. Interfaces auf dem Gebiet werden fast nur noch in diese Richtung gebaut. Selbst namhafte Hersteller von klassischen Soundkarten wie RME, die haben inzwischen alle eine FireWire-Lösung im Angebot, die sie auch mal so massiv bewerben, dass man davon ausgehen muss, die wollen gar nichts anderes mehr herstellen. Also muss ein Pro-Audio-System auch solche Systeme unterstützen. Und es muss Zugriff auf die maximale Leistungsfähigkeit des Systems haben. Das heißt, der Pro-Audio-Anwender, der möchte vielleicht gar keine 3D-Effekte und der braucht auch keine semantische Desktop-Suche. Der stellt sich vielleicht mit Fluxbox, macht er sich seinen X-Server vielleicht an und will dann bloß ein paar Anwendungen laufen lassen, von denen eine mit so einem ganz kleinen Fenster aber schon einen Quad-Core-Rechner ganz locker an die Wand fahren kann. Und der möchte gerne seinen Quad-Core, den er sich da gekauft hat, den möchte er für diese kleine Synthesizer-Anwendung eben auch auslasten können. Das heißt, das Soundsystem an sich sollte den Anwendungen auch die volle Systemleistung zur Verfügung stellen können. Das bedeutet auch Ansprechzeiten, wie schnell reagiert ein Programm auf eine Nutzerinteraktion. Und das ist Kontradiktion mit dem, was wir vorher über die Desktop-Anwendung gesagt haben. Das heißt, ein transparentes, schlankes System, was niemandem wehtut, ist für einen Musiker letztlich nicht geeignet. Das heißt, es läuft darauf hinaus, man braucht mehrere verschiedene Ansätze, um Sound unter Linux umzusetzen. Letztlich braucht man das unter den anderen Systemen auch, aber na, die machen ein paar Kompromisse und die haben auch bezahlte Entwickler, die sich darum kümmern und die tun das schon seit 30 Jahren. Deswegen sind die da schon ein bisschen weiter. Gucken wir uns mal an, wie unter Linux angeblich die Situation ist. Wir haben hier das weltberühmt-berüchtigte Linux-Audio-API-Chaos, wie man es ganz leicht mit Google findet, auch mit der Bildersuche und so, braucht man bloß Linux-Chaos-Audio eingeben. Und was wir hier sehen, ist allerdings nicht ganz der Stand der Technik. Obwohl hier drin steht, dass die Grafik am 12. Mai 2007 nochmal geupdatet wurde, sind da Sachen drin, die auch 2007 schon nicht mehr relevant waren. Was sehen wir hier? Wir haben eine Basisschicht, wo dann auch noch OSS drin steht, ALSA und dann Zwischenschichten wie Port Audio, ESD, dann haben wir rechts oben ARTS, ne? ARTS, was mit diversen Sachen beschickt wird. Und ich möchte das gar nicht mehr weiter verbreiten, denn den größten Teil von diesem ganzen Zeug, den kann man einfach streichen. ARTS, ESD und OSS sind Geschichte. Das heißt, alles, was direkt damit verbunden ist und was darauf angewiesen ist, ist auch Geschichte. Was nur diese Systeme unterstützt, ist von gestern. Wenn man eine Anwendung hat, die nur mit OSS läuft, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Aus Entwicklersicht ist es so, schleunigst eine modernere Sound-API implementieren und die OSS-API entfernen am besten, damit die ein bisschen schlanker wird, wird nicht mehr gebraucht. Oder sich darauf verlassen, dass es Kompatibilitätsschichten gibt, die sich darum kümmern, dass das Ding auch auf einem System läuft, auf dem OSS nicht installiert ist. Gehen wir da nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Die aktuelle Situation sieht erstmal so aus. Das Chaos Redux. Sieht schon ein bisschen übersichtlicher aus, nicht? Immer noch ein bisschen chaotisch, es gibt auch keine Verbindung. Naja, ich habe mich dann hingesetzt und habe das mal so zusammengestellt. Jetzt ist es wieder ein bisschen komplizierter, aber wenn man genau hinschaut, dann wird man feststellen, dass doch eine gewisse Ordnung herrscht heutzutage. Ein modernes. Was ist denn hier los? Bewegt sich. Das mag er nicht. Ich probiere es mal so. Hallo. Gut. Wir sehen hier, dass die Basis ist natürlich Soundkarte und oder Netzwerk. Das heißt, moderne Linux-Soundsysteme sollten auch Netzwerk unterstützen. Entweder transparent oder eben auch flexibel einstellbar. Dann gibt es hier dieses kleine grüne Ding, das war vorhin auch schon da, FFADO, das ist die Unterstützungsbibliothek für das Treibersystem für FireWire unter Linux. Das greift direkt auf die Soundkarte zu, also in dem Fall dann auf ein Interface, ein FireWire-Interface. Und dann haben wir hier ALSA. Und das ist alles. Es gibt nur noch ALSA für die Unterstützung von allem, was nicht FireWire ist. So, toll, jetzt habe ich das verschoben. Das ist ja wirklich cool. So. Ja. Ah, furchtbar. Das liegt alles an den Geräten hier. Pfui, ich sehe schon. So. Ah, bisschen besser. Also ist das Advanced Linux Audio, Linux Sound System. Und daran führt kein Weg vorbei. Alles andere kann man vergessen. Also unterstützt USB-Hardware. Und zwar, wenn die class-compliant ist, out of the box. Das heißt, man steckt das Gerät ran, es funktioniert sofort. Man braucht keinen Treiber nachinstallieren. Man braucht auch keine speziellen Treiber für spezielle Geräte. Das führt leider dazu, dass spezielle USB-Geräte bei ALSA auf der Webseite gar nicht als unterstützt gelistet sind, weil sie sagen, es gibt ja Synd-USB und Class-Compliant-Geräte werden einfach unterstützt, brauchst bloß ranstecken. Da ist die Informationslage eigentlich schlechter als die tatsächliche Situation. Bei USB-2-Geräten ist es häufig so, dass die eine Firmware haben möchten. Da gibt es den ALSA-Firmware-Loader und auf diesem Wege sind auch sehr viele Geräte unterstützt inzwischen, aber leider nicht alle. Was fast komplett unterstützt ist, sind PCI-Soundkarten und Onboard-Chips. Da braucht man sich, kann man sich eigentlich drauf verlassen, das funktioniert. Bei Fado ist es so, dass relativ viele FireWire-Geräte von Fado unterstützt werden. Es wird ziemlich schnell, ziemlich besser in letzter Zeit, aber es sind noch nicht alle FireWire-Geräte unterstützt. Wer plant, ein FireWire-Audio-Interface zu kaufen, sollte unbedingt auf der Fado-Webseite nachschauen, ob das unterstützt wird. Und zwar, wenn es geht, nach Goldstandard. Es gibt durchaus auch FireWire-Geräte, die auch unter Macintosh oder Windows nicht richtig funktionieren. Da muss man dann aufpassen. Die können dann durchaus von Fado unterstützt sein und auch eigentlich funktionieren. Aber wenn zum Beispiel der FireWire-Controller-Chipset mit dem Interface nicht richtig möchte oder umgekehrt, dann kann es sein, dass das Ding trotzdem nicht richtig hinhaut. Das heißt, das liegt dann natürlich nicht an Fado, die können da nicht viel machen dran. Aber wie gesagt, man sollte da vorher gucken und ein paar Informationen einholen, bevor man sich so ein teures Gerät kauft. So, und was spielt sich jetzt darüber ab? Die Hardware-Unterstützung wäre das. Das ist erstmal gewährleistet. Und dann gibt es darüber genau zwei Systeme, die heute noch relevant sind. Das sind Jack und Pulse Audio. Jack ist das System für Musiker. Das ist flexibel einstellbar, echtzeitorientiert. Verlangt viel Leistung, liefert auch viel Leistung. Pulse Audio ist das Desktop-System, über das viel diskutiert wurde und viele gesagt haben, oh nein, das ist furchtbar und so. Es gibt inzwischen so ASCII-Art-Totenköpfe mit Pulse Audio, aus Pulse Audio Schriftzügen gemacht. Und so. Viele Leute verabscheuen das System, weil es einfach noch nicht richtig funktioniert. Das liegt in erster Linie daran, dass es so ehrgeizig konzipiert ist. Pulse Audio hat aber den richtigen Ansatz. Es will einfach alles unterstützen. Und zwar eben auch diese ganzen alten Legacy-Bibliotheken aus der Game-Programmierung, OSS-Implementierung. Wenn irgendjemand eine proprietäre Software hat, die nur mit OSS kann, oder wenn jemand was aus dem Bereich BSD oder Solaris sich rüberholt, was auch nur OSS unterstützt, dann bietet Pulse Audio einfach eine transparente Unterstützung dafür an, über eine Kompatibilitätsschicht. Und Pulse Audio arbeitet transparent im Netzwerk und kann mit ALSA reden. Das heißt, damit ist das Problem eigentlich gelöst. Es gibt darüber eigentlich nur noch libxine, was relevant ist. Xine von dem bekannten Player. Die wird aber in erster Linie nur verwendet, um Formate aufzubereiten für Systeme. Also damit ich überhaupt ein Decoder habe für irgendein exotisches Dateiformat, brauche ich halt libxine und natürlich GStreamer für den gleichen Zweck. Und dann gibt es noch Phonon. Phonon ist ein kleiner Sonderfall. Phonon ist eine sehr schmale Zwischenschichten-Framework, was von KDE verwendet wird und was aber so nett und freundlich ist, dass es praktisch nur optional zu benutzen ist. Das heißt, wer jetzt KDE-Applikationen schreibt, die tatsächlich für KDE gedacht ist, der möge sich mit Phonon beschäftigen. Das ist auch relativ einfach. Es ist wirklich zu Vereinfachungszwecken überhaupt bloß gemacht worden. Also für Leute, die jetzt nicht direkt für Libxine was schreiben wollen oder für GStreamer und dann lieber eine API haben, die etwas einfacher ist, die können dann was für Phonon schreiben. Da kann man angeblich den Code für einen ganzen Musikplayer, der tatsächlich als grafischer Musikplayer auf dem Desktop auftaucht, lässt sich mit Qt und Phonon auf eine DIN A4-Seite ausdrucken. Das funktioniert dann. Aber das heißt, Phonon fügt dem nicht noch mehr Chaos hinzu, sondern ist bloß eine Vereinfachung. Und man kann es auch weglassen, man kann es sich auch ein bisschen schwieriger machen und gleich ALSA implementieren zum Beispiel oder Pulse Audio, was ein bisschen schwieriger ist, aber dann zum Beispiel Desktop-unabhängig. Das heißt, dieser ganze Kram hier, dieses Legacy-Zeug, auch Kompatibilitätsbibliotheken wie Port Audio, was eigentlich nur einen Existenzgrund hat, Port Audio läuft auf Windows. Das heißt, wenn Audacity zum Beispiel Port Audio benutzt für die Ausgabe, was es tut, dann tun die das deswegen, weil sie dann die Audioausgabe bloß einmal zu schreiben brauchen. Und funktioniert dann unter Windows und Mac genauso, nämlich über Port Audio. Die Leistung von Port Audio ist vergleichbar mit dem, was man von Wine kennt. Es ist katastrophal, das kann man eigentlich total vergessen. Deswegen kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Erstmal, das ist ganz wichtig. Listen and repeat. Arzt ist Geschichte. Alles, was Arzt drin hat, am besten entfernen. Wer noch eine Anwendung hat, wo das drinsteckt, weg damit. ESD auch, Pulse Audio ist der direkte Nachfolger von ESD, unterstützt, ist rückwärtskompatibel zu ESD und macht ESD einfach obsolet. So. Und auch OSS ist und bleibt. Warum reite ich auf diesem OSS so herum? Es gibt eine neue Version von OSS, die tatsächlich frei lizenziert ist, OSS 4, die auch sehr gut funktioniert und sogar einige Soundkarten etwas besser unterstützt als ALSA. Und jetzt gibt es eine Diskussion, wollen wir nicht in Linux auch wieder OSS verwenden? Nachdem wir jahrelang gekämpft haben darum, dass wir wenigstens ein Hardware-Treibersystem haben, das einigermaßen einheitlich ist, will kein Mensch will wirklich, selbst die, die es wollen, die wissen das bloß noch nicht. Selbst die das sagen, die sagen, nee, OSS ist prima, ist viel besser dokumentiert, ist ganz tolle Sache und so, Forefront ist sowieso eine viel bessere Firma als irgendwelche komischen Freaks aus oder was. So, nein, OSS, bitte lieber nicht. Pulse Audio sollte sich auch auf BSD zum Beispiel auch auf Solaris umsetzen lassen. Dann gibt es eine Kompatibilitätsschicht, dann ist das auch kein Problem. Das Hardware-System von Linux bleibt also bis auf Weiteres. Oh. Also was ist wichtig? Was muss man in der Anwendung drin haben? ALSA sollte man generell drin haben, um einfach sicherzustellen, dass eine Anwendung zum Beispiel unter Fluxbox auch läuft, auf einem sehr schlanken System auch funktioniert, weil ALSA ist bei Linux immer dabei. Jack ist wichtig, wenn man eine Anwendung programmiert, die ein bisschen mehr leisten soll, die auch in einer Session laufen soll, die von einem Musiker betrieben wird. Und das heißt, es ist ja ganz nett, wenn ich in einem Videoplayer zum Beispiel, den Musiker vielleicht nicht unbedingt braucht, trotzdem eine Jack-Implementierung drin habe, weil Jack einen exklusiven Zugriff auf ALSA verlangt. Das heißt, ein Videoplayer, der Jack nicht unterstützt, kann nicht gleichzeitig mit Jack laufen. Deswegen gibt es inzwischen in M-Player, in Xine und auch in VLC gibt es Jack-Implementierungen, die auch tatsächlich einigermaßen funktionieren inzwischen. In Xine funktioniert es eigentlich am besten. Und wer halt so eine Applikation haben möchte, die immer funktioniert und unter allen Umständen, der ist gut beraten, wenn er Jack auch implementiert. Ansonsten für Desktop-Applikationen ist Pulse Audio ist einfach die Zukunft. Das hat auch bestimmte Gründe. Gehen wir nochmal davon aus, was ist okay? Xine, Phonon und GStreamer, damit kann man sich auch beschäftigen. Das sind auch moderne Systeme, die heutzutage auch unterstützt werden. Und wer jetzt für GStreamer zum Beispiel eine Anwendung schreibt, was viel einfacher ist, als wenn man jetzt bestimmte Sachen selber implementieren würde, der ist eigentlich auch auf der sicheren Seite, weil das auch von modernen Systemen eigentlich unterstützt wird. Und weil es da auch eine Weiterentwicklung gibt. Und alles andere, alles was da nicht steht, ist nicht so wichtig. So, was ist der Linux Desktop Sound? Das ist Leonard Pötterings Pulse Audio. Das wird von allen gängigen Distros bevorzugt. Alle Distros, die so allgemein verbreitet sind und die in diesem Jahr neue Versionen haben werden, werden Pulse Audio als Standard-Desktop-Soundsystem verwenden. Fedora sowieso, weil die haben das angeschoben, bezahlen auch Lennart Pöttering dafür. SUSE wird es auch fest einführen, hat es eigentlich schon fest eingeführt. Ubuntu hat es schon länger fest eingeführt, sogar etwas früher, als es nötig gewesen wäre, schon eingeführt. Als es weise gewesen wäre, sagen wir mal so. Und Debian hat es auch jetzt im Standardprogramm drin. Das heißt, Pulse Audio kann man sich eigentlich auch drauf verlassen. Das wird unter Linux auf dem Desktop unterstützt. Das ist auch da. Es abstrahiert Soundkarten und Netzwerk. Das heißt, der Nutzer braucht sich nicht darum zu kümmern, ob er jetzt einen Stream von einem Streaming-Server bekommt oder ob das was mit seinen Soundkarten ist. Es kann auch mehrere Soundkarten ansprechen. Theoretisch. In der Praxis, na gut, muss man mal sehen. Es kann mit vielen Eingabe- und Ausgabeports gleichzeitig umgehen. Das heißt, das Problem, dass der Videoton nicht funktioniert oder auch der Flash-Player keinen Ton ausgibt im Browser, wenn ich gerade ein Voice-over-IP laufen habe, ist damit eigentlich auch gelöst, wenn es denn alles tatsächlich so funktioniert, wie es soll. Es kann intern resamplen und synchronisieren. Das heißt, es kann zum Beispiel mehrere Soundkarten so miteinander verbinden, dass die tatsächlich auch ohne Phasing-Effekte und ohne irgendwelche anderen Unbill einen gemeinsamen Stream ausgeben können, beziehungsweise dass ich sozusagen zum Beispiel den rechten Kanal auf der einen Soundkarte, den linken auf einer anderen ausgeben kann. Resamplen heißt, ich kann auch Streams in verschiedenen Formaten draufschmeißen und Pulse Audio kümmert sich intern darum, dass die das richtige Sample-Format für die gerade aktive Ausgabe Ports bekommen. So, und es hat Legacy-Support für die von gestern. Es ist unglaublich, ich habe mir das mal angeschaut, möchte jetzt nicht zeigen, das würde dann kaum noch zu erkennen sein auf der Grafik. Es unterstützt so ziemlich alles, was jemals irgendwie gemacht wurde für Linux, was da mal populär war, durch Kompatibilitätsschichten und durch Module, die zum Beispiel auch Jack unterstützen. Es hat ein Jack-Plugin. Das heißt, man könnte den ganzen Desktop-Sound gleichzeitig mit einer professionellen Musiker-Session laufen lassen, wenn es denn wirklich so funktionieren würde, wie es soll. Das wird es aber sicherlich irgendwann. Und das heißt, dass das Jack-Plugin von Pulse Audio jetzt noch nicht richtig funktioniert, ist kein Grund zu sagen, ach komm, wir machen doch was anderes. So. Pulse Audio macht, dass alles gut wird. Man kann ein paar Sachen nachinstallieren, um das ein bisschen unter Kontrolle zu bringen, weil das große Problem an Pulse Audio ist, dass wirklich einem, man möchte schon sagen, einem ideologischen Mantra folgt, transparent, alles dran. Ich bin transparent, ich bin durchsichtig, ich bin gar nicht da. Ich mache alles das, was du willst. Ich weiß schon, was du willst. Ich weiß ganz genau, was du willst. Ich mache das schon richtig für dich. Also was willst du denn groß an mir einstellen? Was soll das? Hast du einen kleinen Desktop-Mixer, kannst du laut und leise machen? Das sollte doch reichen, oder? Es ist natürlich nicht so. Ich vertrete da die Ansicht, dass dem Nutzer schon noch ein bisschen Eingriffsmöglichkeiten gegeben werden sollten. Hier sieht man ein paar Sachen, die sich nachinstallieren lassen. Das ist Pulse Audio Manager. Der hat auch so eine zentrale, ein kleines Teil hier unten. Ich könnte das auch in Aktion zeigen. Wenn wir nicht so ein paar Schwierigkeiten hier mit der Ausgabe von dem VGA-Port von dem Laptop gehabt hätten. Aber ich denke, man sieht schon, es gibt durchaus Werkzeuge, mit denen man Pulse Audio auch unter Kontrolle bekommt. Und dummerweise müssen die Distributoren noch davon überzeugt werden, dass die auch standardmäßig installiert sein sollten. Weil normalerweise implementieren die Distributoren nur einen Mixer, bei dem man eben laut leise machen kann. Und dann hat man meistens noch so eine kleine Auswahl, Musik, Kommunikation, Desktop-Sounds. Und dann kann man dann auswählen, welcher Port die ausgeben soll. Das macht im Prinzip das Gleiche wie das hier, wo ich dann Default Sync, Default Source, halt die Sachen da explizit auswählen kann auf der Ebene von Pulse Audio. Wenn das funktioniert, bitteschön, warum sollte man das ändern? Wenn es nicht funktioniert, sollten solche Tools an Bord sein. Ich empfehle es auch jedem, der sich mit dem System darum ärgert. Das Ding heißt PA Dev Chooser, Pulse Audio Device Chooser. lässt sich nachinstallieren, ist eigentlich in allen Distros mit enthalten. Und einmal nachinstalliert, hat man so ein kleines Applet, von dem man dann so ein paar Programme aufrufen kann, mit dem man das unter Kontrolle bringt. So. Die Pros von Pulse Audio sind, es ist ein stabiles, gut unterstütztes Projekt. Stabil bezieht sich jetzt nicht auf die Software, sondern es bezieht sich auf das Projekt. Pulse Audio wird wirklich nachdrücklich entwickelt von mindestens einem bezahlten Entwickler. Und man kann sich darauf verlassen, dass das eben in den nächsten Jahren sich auch weiterentwickeln wird. Es hat ein modulares Konzept. Es gibt Plugins, sogenannte Syncs und Sources, die man auch selber relativ leicht schreiben kann. Wenn man jetzt irgendwie ein System hat, was eben noch nicht unterstützt wird, dann kann man relativ leicht so einen Sync für Pulse Audio auch basteln. Relativ leicht heißt nicht ganz so leicht wie bei anderen, aber es ist schwieriger als eine Erweiterung von Firefox. Es ist leichter als jetzt ja, so eine richtige, richtige Kompatibilitätsbibliothek zu schreiben. So, der ganz große Clou bei Pulse Audio ist, die Clients müssen Pulse Audio gar nicht unterstützen. Das heißt, die allermeisten Clients funktionieren mit Pulse Audio, theoretisch, auch ohne, dass der Entwickler, der die geschrieben hat, jemals was von Pulse Audio gehört hat. Das machen die, das macht das System über seine Kompatibilitätsschichten. Das ist letztlich auch das Ziel. Also das steht im Pflichtenheft von Lennart Pöttering. Ich möchte gerne irgendein System, irgendeine Software, die überhaupt unter irgendeinem Unix-System Sound ausgeben kann, die soll gefälligst von Pulse Audio auch einen Stecker bekommen, wo sie es dranstecken kann und dann wenigstens Sound ausgeben kann. Ist eigentlich, ja, also letztlich ist das das, was man auf dem Desktop machen muss. Alles andere ist Quatsch. So, und es gibt keine Einmischung von Pulse Audio in den Kernelbereich. Da gab es auch dann mal so ein paar Mythen und sowas, dass man dann irgendwie einen speziell angepassten Hardware-Schicht, bla, braucht man alles nicht. Es setzt auf RTP für Netzwerk, auf ALSA und auf Hall auf. Hall benutzt es, um festzustellen, dass jemand zum Beispiel eine USB-Soundkarte angesteckt hat. Dann guckt es eben danach und sagt, okay, ja, ich habe hier ein neues Gerät, da kann ich irgendwas ausgeben, da kann ich jetzt irgendwas machen. Und ansonsten mischt sich aber Pulse Audio da überhaupt nicht ein. Es ist eigentlich ein User-System, also was sich im User-Bereich abspielt. Oh. Und das Kontra. Es gibt Performance-Probleme bei niedrigen Latenzen. Das heißt, es ist für produktive Musikgeschichten ungeeignet. Der Jacksync ist von zweifelhafter Qualität. Vulgo, der funktioniert nicht. Es gibt keine MIDI-Unterstützung in Pulse Audio, das heißt, für Musiker macht es das noch uninteressanter. Und es gibt keine brauchbaren, endnutzerorientierten Steuerwerkzeuge. Wir haben vorhin so ein paar Sachen in einem Screenshot gesehen, damit kommt man einigermaßen zurecht, wenn man weiß, wie das Ding funktioniert. Also wenn man sich wenigstens die Wikipedia-Seite von Pulse Audio durchgelesen hat und das auch verstanden hat, was da drin steht, dann kommt man mit den Dingern zurecht. Aber der normale Endnutzer hat eigentlich keine brauchbaren Werkzeuge, auch nur zu sagen, okay, Pulse-Audio-System anhalten. Gibt's nicht. Ich habe zwar hier diesen Disconnect-Knopf bei dem Pulse-Audio-Manager, aber der funktioniert auch nicht immer. Und es sollte eigentlich dann in die normale Desktop-Soundverwaltung eingebaut sein, dass ich sagen kann, okay, Soundsystem stoppen. Gibt's meines Wissens nicht, jedenfalls nicht in funktionierender Art und Weise. Soundsystem neu starten, solche Geschichten. Oder Soundsystem analysieren. Ja, dass der Nutzer einfach mal angezeigt kriegt, was gerade wo ausgegeben wird, damit er rauskriegt, warum sein Voice-over-IP-Stream eben nicht bei dem Gegenüber ankommt. Dann könnte der vielleicht sagen, vielleicht könnte man auch sogar eine grafische Anwendung haben, die ihm dann ermöglicht, so ein virtuelles Kabel zu legen zwischen seinem Mikrofon und dem Ausgabeport, von dem er weiß, das ist sein Programm. Da steht dann auch der Programmname daneben. Das ist nicht super einfach, aber es ist auch nicht so kompliziert, wie tatsächlich ein transparentes System zusammenzubasteln, was immer automatisch funktioniert. Und okay, das ist auch ein bisschen Meinung. Ich denke schon, dass man das einem gewöhnlichen Nutzer auch zumuten kann, dass er einigermaßen weiß, was auf seinem Rechner passiert. Gibt es aber bis jetzt noch nicht. Wird sicherlich später nochmal geben, weil ich denke, es gibt so viele Beschwerden über Pulse Audio, gerade in dem Zusammenhang. Ich weiß gar nicht, was das Ding macht, dass das sicherlich irgendwann kommen wird. So, die Zukunft. Alle gängigen Distros werden es exklusiv für Sound verwenden oder tun das bereits. Exklusiv für Sound verwenden. Das heißt, die unterstützen nichts anderes mehr. Prinzipiell. wo uns Audio unterstützt, dann alle anderen, aber die Distributoren selber sagen, wieso? Wir haben ISA für die Hardware und wir haben Pulse Audio. Fertig. Und das heißt, es werden auch Pakete aus den offiziellen unterstützten Repositorien rausfliegen, die halt dann aus Sicht von Pulse Audio Distribution obsolet sind und praktisch bloß noch für Legacy-Zwecke verwendet werden. Und darauf muss man sich dann einstellen. Und niemand, wirklich niemand will eine neue, andere Lösung. Kein Mensch möchte einen neuen Sounddämon für den Desktop. Und das heißt, Pulse Audio mag sein, wie es will. Es ist zurzeit die beste Lösung mit dem besten Ansatz. Und es gibt zurzeit niemanden, der irgendein Argument vorbringen könnte, dass er sagt, okay, wir machen das ganz anders. Ja, wir machen irgendwie Arts, wir graben Arts wieder aus. Ne? Das ist viel besser, das ist viel cooler. Aber das kann auch echt sein. Ne? Kann Pulse Audio nicht. Es wird nicht passieren. So. Wir haben ja auch noch ein anderes System. Was, wenn ich mehr will? Was, wenn ich eine Firewire-Soundkarte verwenden will? Was, wenn ich hier, rechts unten ist das zu sehen, was, wenn ich nicht transparent Verbindungen zwischen Applikationen Ports haben möchte, sondern wenn ich das einstellbar haben will und da so wie ich das gerne hätte. Ja. Der Standard für produktive Audio-Software unter Linux ist Paul Davis Jack. Paul Davis hat das entwickelt, erfunden. Es hat inzwischen auch noch ein paar andere Entwickler, die da daran arbeiten. Und das ist gebaut für extrem niedrige Latenzen. Mit extrem niedrig meine ich extrem. Ich kann mit dem Laptop eine einzelne Applikation mit weniger als einer Millisekunde Ansprechverzögerung laufen lassen, wenn ich ein bisschen vorsichtig bin. Nicht unter KDE, aber und auch nicht mehrere, also nicht, wenn es so schwierig wird. Aber wenn ich zum Beispiel ein Keyboard habe und ich möchte die Klangerzeugung auf meinem Laptop laufen lassen, auf der Bühne. Es gibt sehr gute Synthesizer, die richtig interessante Sounds machen. Auch dann den Rechner auch an die Wand fahren und schön auslasten. Die brauchen nicht mal eine grafische Oberfläche. Kann ich die Presets gar nicht in der grafischen Oberfläche zusammenbasteln mit höherer Latenz und dann kann ich den nur auf einer Konsole, ohne dass X gestartet ist, kann ich das Ding dann laufen lassen. Habe ich so eine Art Embedded-System, kann ich MIDI fernsteuern. Das Jack ist da flexibel genug. Und dann kann ich das mit weniger als einer Millisekunde Latenz laufen lassen. Normal sind für den professionellen Betrieb Latenzen unter 10 Millisekunden. Und das unterstützt Jack selbst mit billiger Hardware ohne Probleme. So, es gibt flexibles Routing von Client-Streams. Das heißt, ich kann die kleinen Programme, die an Jack angeschlossen sind, nach Belieben routen. Das ist alles nicht transparent, sondern offen. Es liegt offen. Ich kann ein Kabel nehmen und von der einen Applikation an die andere Applikation stecken. Sofern die beide, der eine einen Ausgang, der andere einen Eingang hat. Und wir gucken uns dann gleich praktisch an, wie das aussieht. Es unterstützt Firewire-Interfaces. Hat ja vorhin gesagt, das wäre Fado, was die Firewire-Interfaces unterstützt. Ja, Fado ist aber nur ein Treibersystem und bietet überhaupt keinen Anschluss für normale Programme. Fado arbeitet nur und ist nur programmiert als Backend von Jack. Das heißt, Firewire-Interfaces lassen sich nur mit Jack betreiben. Das ist zurzeit der Stand der Technik. Und ich habe auch gerüchteweise noch nicht davon gehört, dass ich daran irgendwas ändern soll. So, es hat ein eigenes MIDI-System, parallel zu dem von ISA. Und zwar professionell genug umgesetzt, dass sie sich beide nicht in die Quere kommen. Das heißt, man kann das MIDI-System von ISA verwenden und das MIDI-System von Jack. Beide gleichzeitig. Auch Applikationen, die mit beiden laufen, miteinander verbinden. Also die sind auch nicht voneinander getrennt. Und das eigene MIDI-System von Jack ist deswegen da, weil es einfach viel präziser und besser funktioniert als das von ISA. Was die Performance angeht, was es die Unterstützung durch Programme angeht und die Bequemlichkeit ist ISA MIDI nach wie vor besser. Aber was die Performance angeht, ist das MIDI-System von Jack das Beste, was es unter Linux gibt. Und ich habe bis jetzt jedenfalls noch nichts davon gehört, dass es nicht mindestens genauso gut ist, wie das, was macOS zum Beispiel hat. Es hat ein Netzwerk-Plugin, das heißt, es unterstützt auch Netzwerk-Streams, die dann, ja, zum Beispiel kann ich so, ich kann halt einen Rechner hinstellen, der per Netzwerk mit Jack verbunden ist, der gar keine eigene Soundkarte hat. Wenn ich einen Großrechner habe für für eine professionelle Anwendung, der halt große Lüfter drin hat oder eine Flüssigkeitskühlung oder sonst was, daneben noch ein RAID-System für die Daten in einem Studio, dann kann ich das eben von einem Laptop oder von einem lüfterlosen Client aus betreiben und fernsteuern sozusagen. Das ist für Jack kein Problem. Funktioniert. Es synchronisiert den Transport von Sequencern und zwar alles in Echtzeit. Das heißt, ich kann mehrere Sequencer, Programme, die unter Jack laufen, miteinander synchronisieren, sodass sich ihre Playheads gleichzeitig bewegen. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen MIDI-Sequencer laufen lassen und eine Audio-Recording-Software. Und in der Audio-Recording-Software springe ich halt 30 Sekunden weiter und dann springt der Cursor in der MIDI-Software auch 30 Sekunden weiter. Und natürlich auch so Play-Stop-Signale werden übertragen. Das funktioniert alles präzise genug, dass ich auch mit dem System schon ein paar kleinere Filme synchronisiert habe. Es gibt da auch einen synchronisierbaren Videoplayer, XJDO heißt der. Bei dem funktioniert das Gleiche. Da kann ich zu einer Audioanwendung parallel einen Videofilm laufen lassen und kann dann in der Audioanwendung den Film für das Video schneiden. Das wird wirklich präzise, framegenau miteinander synchronisiert. Ist auch eine Sache, die meines Wissens nur mit Jack geht unter Linux. Zumindest in der Qualität, wie man sich das so vorstellt. So, die Vorteile sind, Latenzen unter 10 Millisekunden, stabil unter Last. Stabil unter Last heißt, hartes Recording, mehr als 50 Spuren gleichzeitig, mehr als 2 Dutzend Effekt-Plugins. Also das heißt, praktisch voll ausgelastetes System. Normaler handelsüblicher Rechner ist damit voll ausgelastet. Und Jack funktioniert stabil und macht auch von dem ganzen System soweit Gebrauch, dass es keine Aussetzer gibt in dem Audio-Stream. So, praktisch jeder Pro-Audio-Applikation der letzten 5 Jahre hat nativen Jack-Support. Kein Mensch in der Pro-Audio-Szene programmiert mehr eine Anwendung, die nicht Jack unterstützt. Es gibt inzwischen auch schon ein paar Anwendungen, die nur Jack unterstützen. Also wo die Leute sagen, okay, was soll ich mich jetzt hier mit der fiesen ALSA-Implementierung rumärgern? Ich schreibe das Ding einfach so, dass das nur mit Jack funktioniert und dann nenne ich das irgendwie Jack-Rack oder so. Und dann ist den oder Jack Mixer und dann ist den Leuten schon klar, dass das mit ALSA nicht funktioniert. Ja. Und es ist letztlich auch so, es gibt eine ganze Reihe von Programmen, die sich auch nur sinnvoll in der Jack-Session verwenden lassen. Die unterstützen dann eben nur Jack. Und eigentlich alles, was ernst gemeint ist in den letzten 5 Jahren, hat eine eigene Jack-Unterstützung. Das heißt auch nicht so ein Port-Audio-Quatsch irgendwie, wo das nochmal so eine Zwischenschicht gibt, sondern es hat einen richtigen eigenen Jack-Support. So, es ist konsequent optimiert für Unix-artige Systeme. Das ist nun wohl auch der Nachteil, warum Jack nicht so gerne von den Distributoren unterstützt wird. Jack lässt sich zwar auf Windows auch betreiben, es gibt da so ein paar Experimente dazu, Performance und Stabilität sind aber katastrophal, und es läuft aber ziemlich perfekt auf Linux, es läuft auf BSD, es läuft auf Solaris und es läuft auch auf Macintosh. Und zwar produktionsstabil. Also auf Macintosh und Linux läuft es produktionsstabil. Auf BSD und Solaris unterstützt es noch nicht alles, ist noch nicht so gut benutzbar, weil die ganze Umgebung noch fehlt. Und dort wird dann auch ein OSS-Backend verwendet. Aber auf Linux und auf Macintosh läuft das mit wirklich sehr guter Leistung. Es gibt eine große Jack-Anwendung, Ardour, die nur mit Jack funktioniert. Die haben im Monat 30.000 Downloads von der Mac-Version. Das heißt, es ist auch durchaus schon populär. So, und man merkt es auch. Also es ist einfach für Linux geschrieben. Und es versucht auch gar nicht großartig jetzt kompatibel zu sein zu anderen. Es startet viel schneller als diese ganzen kompatiblen Dinger. Es läuft auch viel schlanker. Und kann jeder sehen, wie er will, aber ich finde, dass das eine gute Idee ist. So, alle größeren Desktop-Audio-Programme haben inzwischen auch Jack-Plugins. Ich hatte es schon erwähnt. Cine, VLC, M-Player unterstützen das auch. So, die Nachteile. Die meisten Distributionen sind nicht für den stabilen RT-Betrieb konfiguriert. Ich werde das dann in dem Vortrag um 12 nochmal ausführlich darstellen. Was bedeutet für den stabilen RT-Betrieb konfiguriert? Das bedeutet, in einer Datei zwei Zeilen eintragen und den Nutzer, der die Sachen verwenden will, in eine Gruppe eintragen, eine Gruppe Audio. Das heißt, es gibt zwei Schritte, die eine RT-Konfigurationsskript für Linux ausführen müsste. Das wäre erstens der Nutzer, der aktive Nutzer, der zum Beispiel per sudo jetzt ein Installationsprogramm aufgerufen hat, der müsste in der Gruppe Audio eingetragen werden. Der zweite Schritt ist, die Gruppe Audio muss in einer Datei durch zwei Zeilen Einträge für diesen RT-Betrieb auch freigeschaltet werden. In der Praxis sieht das so aus, ich kann das mal kurz zeigen, was da für aufregende Sachen gemacht werden müssen. Ich mache mal ein bisschen größer hier. Oder reicht das mit der Schrift? Reicht, gut, schön, umso besser. Gucken wir es uns mal an. Die Datei heißt etc security limitsconf. Einige werden das kennen, das ist das PAM-System. Soll ich mal ein bisschen? Da steht am Ende das hier drin. Audio RT Prio 100, Audio Memlock und Unlimited. Es ist Geschmackssache, man kann da auch RT Prio 90 reinschreiben. Das ist jetzt hier so ein speziell aufgebohrter Kernel, mit dem man das durchaus auch so laufen lassen kann. Aber kurz und gut, diese ersten beiden Teile, Add Audio und RT Prio, Add Audio und Memlock, die sind immer gleich, die sind auf allen Linux-Systemen dasselbe. Und das, was dann als Wert eingetragen wird, das ist dann ein bisschen Geschmackssache. Bei RT Prio sollte der Wert zwischen 90 und 100 sein, was man da einträgt. Das ist eigentlich auch nicht so kompliziert. Ne? Und Memlock, wenn man Unlimited einschreibt, dann heißt das, dass Jack Memory, also Speicher, für sich festsetzen kann. Das heißt, das wird dann nicht mehr vom Scheduler, beziehungsweise wird dann nicht mehr so verwaltet, wie jetzt der Speicher, den ein gewöhnliches Desktop-Programm für sich in Anspruch nimmt, sondern der kann das locken. Auch wenn das scheinbar nicht genutzt wird, kann er sagen, okay, ich will diesen Speicher aber haben. Ich will den trotzdem haben. Das ist jetzt meiner. Ähnlich wie Root das auch kann. Und das heißt, dort Unlimited einzutragen, okay, man kann auch 90% vom System, vom verfügbaren Arbeitsspeicher dort eintragen. Das funktioniert auch für RT-Zwecke und dann hat man vielleicht noch so eine 10%. Wenn man wirklich jetzt ein sehr schlecht programmiertes Jack-Programm hat, was jetzt irgendwie einen Speicher überfährt, aber da komme ich dann auch noch dazu, Jack hat auch Nachteile. Wenn das eintritt, hat man sowieso noch ein anderes Problem. Da bleibt die Kiste nämlich einfach stehen. Egal, ob dort Unlimited oder sonst was drin steht. Kurz und gut, diese beiden Zeilen wären dann die Aufgabe, die die Distributoren zu lösen hätten. Ubuntu schafft das inzwischen, wenn ich Jack, was offiziell in Ubuntu jetzt enthalten ist, in dem neuen, wenn ich das installiere, dann fragt WPKG, ob es die RT-Fähigkeit konfigurieren soll. Und wenn man das bestätigt, dann trägt es dort die erste Zeile ein, nämlich für RT-Prio. Memlock trägt es nicht ein, warum auch immer, und es fügt auch den Nutzer nicht der Gruppe Audio hinzu. Das heißt, der Nutzer, der gerade denkt, ich habe das jetzt installiert und der hat das auch gleich für mich konfiguriert, das ist ja toll, das funktioniert transparent. Der versucht das dann zu starten und kriegt die gleichen Fehlermeldungen, die er vorher auch bekommen hat, nämlich Permission denied. Er darf diese Capabilities, diese Realtime-Capabilities, die im Kernel, übrigens auch im generischen Kernel heutzutage drin sind, darf er einfach nicht benutzen und sagt dann, nee, wenn du mich aber so starten willst, dann mache ich das. So, das heißt, der Nutzer steht dann wieder da und im Zweifelsfall sagt er dann, okay, komm, wir lassen das und so, ich bleib jetzt mal bei macOS oder so. Ich finde es immer ein bisschen albern, dass es wegen solcher primitiver Dinge, da gibt es Leute, die schreiben komplizierte Software, die denken tagelang um die Ecke, ernähren sich nur von Pizza und Cola und schreiben wirklich komplizierte Software und dann kommt irgendeiner und sagt, komm, wir installieren das mal und dann wird das installiert und es funktioniert nicht, weil das Installationsskript es nicht schafft, zwei Zeilen in eine Datei am Ende einzutragen und den Nutzer, der das gerade installiert, in eine Gruppe, in eine Systemgruppe einzutragen. Es gibt natürlich inzwischen hunderte von Tutorials, Schritt für Schritt für jeden Nutzer und wenn der Nutzer sagt, okay, ich lösche das nicht gleich, sondern ich gucke erst im Internet mit der Fehlermeldung von Jack in Google, der findet sofort eine Lösung und dann wird ihm das auch gemacht. Und auch Schritt für Schritt wirklich für Leute, die völlig technophob sind, noch nie eine Konsole aufgemacht haben. Es gibt Anleitungen, auch Skripte. Man kann auch Skripte inzwischen runterladen, mit Sudo laufen irgendwie. Und dann wird das gemacht. Irgendwann werden das die Distributoren sicherlich auch machen. Der fragliche Distributor wird das vielleicht auch noch lösen, denn das, was ich gerade erzählt habe, betrifft die Alpha von dem neuen Ubuntu. Kann sein, dass es in einem fertigen Ubuntu dann auch korrekt gelöst wird. So, was gibt es noch für Probleme mit Jack? Gute Jack-Performance verlangt speziell konfigurierten Kernel, maximale Leistung verlangt einen speziell gepatchten Kernel. Das heißt aber wirklich maximale Leistung. Das heißt, ein aktueller Kernel, normaler Standard-Kernel von der Stange, läuft mit Jack wunderbar, ohne Probleme, aber eben nicht mit so extrem niedrigen Latenzen und nicht so extrem stabil und sicher wie mit einem speziell gepatchten Kernel. Diese speziell gepatchten Kernel, die Echtzeit-Patches von Ingo Molnar von Red Hat an Bord haben, die gibt es inzwischen auch an jeder Ecke, die kann man mit ein paar Mausklicks installieren und ja, meistens aus einem speziellen Repository. Bei Ubuntu gibt es den standardmäßig bei Ubuntu Studio mit dazu. Für Debian gibt es auch verschiedene RT-Systeme, zum Beispiel den von 64 Studio, der sehr gut funktioniert. Und es gibt für Gentoo gibt es auch so ein Layer, so ein Real-Time-Layer, wo das auch dabei ist. Und für OpenSUSE wird das von Jan Engelhardt, ein sehr leistungsfähiger Kernel, auch angeboten, der Echtzeit ist. Fedora von Planet Karma von University of Stanford, die haben dann auch einen Echtzeitkernel. Das heißt, es geht, aber man muss den nicht unbedingt benutzen. Das heißt, wenn ich einen RT-Kernel installiere und stelle dann fest, ja, aber meine WLAN-Hardware funktioniert jetzt nicht mehr oder sonst was, dann ist es auch kein Problem, Musikapplikationen mit einem normalen Standard-Kernel zu verwenden. Die Leistung ist dann nicht so extrem, wie sie wäre mit einem Echtzeitkernel. Aber es ist ein Mythos, dass man diesen Echtzeitkernel und diese Patches unbedingt braucht, um Musik machen zu können unter Linux. Im Gegenteil. Es gibt viele Leute, die wirklich produktiv, professionell Musik machen unter Linux für Geld, also die sich dafür bezahlen lassen, dass die Aufnahmen machen oder Videos vertonen unter Linux, die das mit einem normalen Standardkernel machen. Es geht also. Die typische Jack-Session verbraucht viel Strom. Wer überhaupt verbraucht viel Strom? Seit wann verbraucht eine Software speziell Strom? Ne? Nee, das ist durchaus so. Die Stromsparfunktion, die ein modernes System hat und die Leistungsanforderungen, die Jack stellt, die stehen sich als unvereinbarer Gegensatz gegenüber. Das heißt, im Extremfall habe ich hier auf dem auch diesen Temperaturmesser. Ja, das ist jetzt gar nicht zu sehen, ist ja toll. Nö, das mache ich jetzt nicht, ist mir zu blöd, das jetzt auch noch. Oh doch, nee, das geht ja einfach. So, ne? So. Das Ding muss ich immer anhaben. Weil ich hatte hier schon Fälle, da ging die Temperatur tatsächlich auf 90 Grad. Mit einem Echtzeitkernel und Jack. Dann schaltet der sich auch mal aus. Dann muss man dann gucken irgendwie, dass man vielleicht nicht gleichzeitig jetzt irgendwie eine größere Software kompiliert, während man Jack laufen hat. Weil dann zwei, und dann GCC und Jack gleichzeitig sagen, okay, ich will aber alles. Jetzt hab dich nicht so. Dann kann das durchaus sein, dass, ja, wenn da ein bisschen ein paar Staubflusen irgendwann im Lüfter sind, dass der Lüfter das nicht mehr schafft, das System zu kühlen. Und dementsprechend ist der Stromverbrauch. Ubuntu hat die Echtzeitfähigkeiten in Dapper standardmäßig drin gehabt. Wir haben die wieder entfernt, weil Berichte kamen, dass Laptop-Akkus bloß noch die Hälfte der Laufzeit hatten. Obwohl das System scheinbar ganz normal zu funktionieren scheint, aber der Akku läuft eben bloß noch die halbe Zeit, ne? Das heißt, es ist sicherlich, Greenpeace wird wahrscheinlich kein Sponsor von Jack werden. Es ist einfach in der Konsequenz von dem Design von dem Programm, es sagt einfach, okay, wenn der Prozessor jetzt noch ein paar Cycles übrig hat, dann hätte ich die gerne. Und wenn der jetzt mit der Frequenz läuft, dann soll er doch bitte auch mit der Frequenz laufen und soll nicht auf 800 runterskalieren. Weil ich hätte gerne jetzt mal was berechnet und zwar sofort. So, Nutzerprivilegien für RT-Betrieb ermöglichen Systemabstürze. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Man kriegt Probleme mit Jack-Applikationen, die man normalerweise mit Linux-Applikationen nicht bekommt. Extremfall, ich hatte auf einem Rechner so, den hatte ich so weit gebracht, dass der nicht mal mehr auf den Reset-Knopf reagiert hat. Er ist einfach eingefroren, hatte dann I/O-Fehler und ich konnte noch nicht mal mit Reset, mit dem Reset-Knopf das Ding ausschalten. Ich muss den Stecker raus. Ich habe es bis jetzt nicht rausgekriegt, woran das lag. Ich weiß bloß, dass wenn man mit Jack-Software arbeitet, dann sollte man schon gucken, okay, ist das jetzt irgendwie so ein Bleeding Edge SVN-Auszug? Was ist das für ein Projekt? Wie sind die normalerweise? Was macht das überhaupt? Und lass es uns mal ausprobieren, bevor wir das produktiv benutzen. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Es gibt auch Programme, die sehr gut sind und trotzdem Performance-Probleme unter bestimmten Umständen haben. Und das sollte man vorher ausprobieren. Generell ist es so, dass zum Beispiel Synthesizer-Software nicht idiotensicher programmiert ist. Das heißt, ich kann eben mit Patches eine Mathematik zusammenstellen, die einfach einen Rechner auslassen. Und dann kann es eben auch sein, wenn an sich das System schon Stabilitätsschwierigkeiten hat oder wenn irgendwas anderes noch dazukommt, was dann irgendwelche plötzlichen Sachen auslöst, was auch immer, oder wenn ich halt ein mangelhaftes Plugin benutze, dass mir die Kiste einfach stehen bleibt. Ich muss sagen, dass ich das unter normalen Umständen mit so einem zahmen Desktop-Linux sehr selten erlebe, dass da was richtig abstürzt, beziehungsweise dass der ganze Rechner einfriert, während ich, wenn ich mit RT-Privilegien, mit einem RT-Kernel in der Jack-Session, passiert das schon mal. Es passiert allerdings inzwischen sehr selten. Man sollte aber immer im Hinterkopf behalten, wenn ich gleichzeitig eine Webseite auf dem Rechner laufen lasse, was kein Problem ist, die soll aber 24/7 online sein, auf so einem System würde ich ganz bestimmt Jack nicht mal installieren. Wenn ein Rechner, also ein Computer, wenn ein Computer diese Aufgabe hat, dann sollte man da schön die Finger davon lassen. Jack ist wirklich für Audio-Workstations Einzelplatzrechner, von denen eigentlich nur das abhängt, was sie selber tun. Gedacht und geeignet. Wer jetzt in einem Netzwerk, auch wenn es nur ein Dateiserver ist, wenn ein Rechner irgendwas macht, wovon andere auch abhängig sind in dem Netzwerk, dann sollte man das da nicht drauflaufen. Sondern es ist wirklich für Workstations, die nur dafür gedacht sind oder für den Laptop, an dem halt nicht viel anderes gemacht wird. Da kann man das benutzen, da ist das sinnvoll, aber diese Konsequenzen von dem RT-Betrieb, dass die eben den Rechner auch so weit ausreizen können, dass der zwar nicht abstürzt, aber dass der nicht mehr reagiert. Dass einfach der Speicher voll ist und er anfängt zu swappen. Das muss man dann mitrechnen und ich empfehle dann, besser die Finger davon zu lassen. Wenn das ein Produktivrechner ist, der Netz, also Serverfunktion auch. So. Ist natürlich kein Problem, wenn ich jetzt bloß zu Testzwecken jetzt einen Apache mitlaufen habe, der aber eben nicht online ist, sondern den ich bloß zu Testzwecken, ist kein Problem, das funktioniert auch. So. Wenn der mal abstürzt, ist halt nicht schlimm, bloß wenn da halt eine Webseite draufläuft, die, wenn es geht, eben 24/7 online sein soll, dann besser nicht. So, alle Pro-Audio-Applikationen unterstützen Jack. Es gibt ca. 100 Audio-Editoren, Sequencer, Effektprozessoren, Synthesizer und es gibt auch Video-Editoren und Player, das heißt Videoschnittsoftware, die auch Jack unterstützt. Und essentielle Anwendungen wie Ardour funktionieren nur mit Jack. Das heißt, Ardour lässt sich mit OSS oder ALSA nicht verwenden. Das funktioniert nur mit Jack. So, und dann kommen wir zum Schluss und zur Fragestunde, weil ich sehe hier gerade, es ist 10.54 Uhr. Vermutlich ist meine Zeit gleich rum. Deswegen meine Zusammenfassung. Es ist besser geworden, es kann noch besser werden. Ach. Ja. Dann gibt es Fragen.
Ja, wir versuchen das mal. Für die, die in Reichweite sind, gib mal bitte das Mikrofon.
Mal gucken, ob das bis...
Ich habe mal eine kleine Frage zu Puls Audio. Ja. Du hattest ja gesagt, das benötigt Hall. Jetzt ist Ubuntu dabei...
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, okay. Denn ja. Ubuntu ist jetzt irgendwie dabei, Hall loszuwerden.
Ja, da müssen sie sich was einfallen lassen, weil sie ja auch dabei sind, Puls Audio als Standardsystem einzuführen. Und das ist, wird auch nicht rückgängig gemacht. Puls Audio funktioniert prinzipiell auch ohne Hall. Aber dann dieses Feature, das... ein Device automatisch erkannt und eingebunden wird in diesen Audiobereich, das würde dann nicht ohne weiteres funktionieren. Aber es ist für Puls Audio da, das modular ist auch kein System, irgendein anderes Hardware-Verwaltungssystem zu benutzen. Da muss ich Canonical dran umkümmern.
Ich hätte noch mal eine Frage zu OSS 4. Wenn das im Prinzip totgesagt ist, wie kommt es denn dann, dass man für ALSA überhaupt erst sowas wie PulseAudio ja, braucht, um daraus ein Desktop-System zu machen?
Der Satan steinigt ihn. OSS 4 gibt's, ja, das gibt's durchaus. Es ist aber unter Linux obsolet.
Aber gerade bei OSS 4 hatten wir ja diese ganzen Probleme, die PulseAudio für ALSA lösen soll, von vornherein überhaupt nicht erst. Man hat
Nein.
sehr gutes Software-Mixing, man hat eigentlich schon Support von vielen Anwendungen. Also
ja, von vielen, aber nicht von allen.
Ja, aber es könnte ja theoretisch da sein, OSS gibt es ja schon lange okay. und die API hat sich nicht verändert seit
damals. Okay, wenn wenn OSS 5 tatsächlich das leisten kann, was Pulse Audio leistet, dann kann man das ja transparent ersetzen. Aber OSS 4 ist weit davon entfernt, einen Bruchteil von dem zu leisten, was Pulse Audio leisten kann, in Sachen Kompatibilität. Nicht was Leistung angeht. Leistung ist OSS 4 viel besser als Pulse Audio. Aber was die Kompatibilität zu wirklich jedem Dreck, der jemals für Linux geschrieben wurde, angeht, da ist einfach Pulse Audio unschlagbar. Und ersetzt es eigentlich auch vollständig. Ja?
Ich habe noch mal eine Nachfrage zu dieser Limits-Config, also dieses Memlock Unlimited wäre ja. die Standardeinstellung, mit der ich es erstmal probieren könnte.
Ja. 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 Also Unlimited ist eine Standardeinstellung, die man benutzen kann. Jack funktioniert auch perfekt, wenn man 90% von dem verfügbaren Speicher verwendet, und zwar gibt man das in Kilobyte an. Ja, das Gigabyte kennt er nicht. Also man muss tatsächlich eine Zahl in Kilobyte angeben.
Ja. Dass ich die ALSA-Art mal angesehen habe, der weiß, nur da unten halt fängt Juni ran über Advanced Pascal. Dass jemand das gut dokumentierte ALSA hat,
ja. 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 Also ist wirklich auch zu empfehlen. Also wer jetzt wirklich sagt, okay, ALSA, ich habe jetzt mir 3 Tage angeguckt, ich verstehe immer noch nicht, was die von mir wollen. Vielleicht mal einen Blick auf Jack oder auf Pulse Audio werfen. In dem Vortrag um 12 zeige ich dann auch mal einen kleinen Jack-Client, so einen Example-Client, um mal zu zeigen, dass es auch einfacher geht. Okay.
Eine kurze Frage noch. Ja. Du hattest gesagt, dass Jack auch FireWire-Interfaces unterstützt.
Ja.
Wie weit kann man davon ausgehen, dass das funktioniert, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine RME Fireface hole oder sowas für 900
Euro? Die Fireface Euro? Wird nicht unterstützt, kann ich dir aus dem Hut sagen.
Okay.
Aber zum Beispiel Focusrite-Karten werden generell unterstützt, Echo Audio werden unterstützt, Edirol werden alle unterstützt, und wer nicht unterstützt wird, ist Alesis wird gar nicht, Motu auch nicht, und dann noch ein paar andere, wo es so, M-Audio ist so halb und halb.
So, vielen Dank nochmal an den Referenten, und wir kommen dann in ein paar Minuten fit zum nächsten Vortrag.